Fritz, wir haben eine E-Mail bekommen von Virginia, eine unserer vielen Hörerinnen, und die schreibt uns: Als Mutter von zwei Jugendlichen in der 9. Klasse erlebe ich hautnah, wie selbstverständlich Schülerinnen und Schüler heute KI-Tools im Schulalltag einsetzen, allerdings vorwiegend als Erfüllungsgehilfen bei Hausaufgaben und ohne, dass die Schule dazu eine Haltung, geschweige denn ein Konzept hat. Nach Rücksprache mit der Schulleitung wurde deutlich, es gibt keine Richtlinie zur Nutzung von KI, keine Arbeitsgruppe zur Digitalisierung, kein pädagogischer Tag zu dem Thema, lediglich einzelne Lehrerinnen und Lehrer, die sich privat dafür interessieren. Als Eltern fragen wir uns, was können wir tun, um unsere Kinder auf einen verantwortungsvollen und kompetenten Umgang mit KI vorzubereiten?
Zum Glück gibt es den KI-Podcast, um alle Fragen rund um Schule und KI ein für alle Mal abschließend zu klären. Nein, ich wünschte, das könnten wir sagen. Es ist natürlich nicht so leicht, aber wir haben diese E-Mail trotzdem zum Anlass genommen, heute in dieser Folge mal über dieses Thema zu reden. Und zwar, was machen Kinder mit KI und was macht KI mit Kindern und Jugendlichen?
Vielleicht ist es besonders schwer, die Antwort auf all diese Fragen zu geben, aber ich möchte diese E-Mail auch wirklich nochmal dafür loben, wie beeindruckend sie wirklich sämtliche dieser Themen verpackt hat, weil genau darum geht's. Und was Virginia uns schreibt, das sehen wir auch in den Daten. Also es gab eine Umfrage von der Robert-Bosch-Stiftung, die im November, Dezember letztes Jahr durchgeführt wurde. Auch da haben über die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer gesagt, dass sie sich Fortbildungen wünschen zum Thema KI, dass sie zwar das Gefühl haben, ja, sicher, KI kann helfen, aber sie verstehen nicht richtig, wie, und sie wünschen sich da mehr Unterstützung. Und gleichzeitig gibt es immer mehr Studien, die zeigen, dass vor allem Kinder und Jugendliche massiv viel KI benutzen. Also eine repräsentative Befragung von über 1000 Jugendlichen zeigt, dass 62%, und das war noch letztes Jahr, regelmäßig ChatGPT und Co. für Schule und Hausaufgaben benutzen. Also diese zwei Sachen passen nicht so richtig zusammen. Ja, Kinder nutzen wahnsinnig viel KI und Lehrer wissen nicht wirklich gut, was damit anstellen. Auch weil ja ständig sich alles weiterentwickelt, weil es immer neue Tools gibt, weil man sehr leicht den Überblick verlieren kann. Wir haben deswegen in dieser Folge mal den Überblick so gut es geht zusammengestellt, genau angeschaut, was ist denn der aktuelle Stand, was wissen wir denn forschungsmäßig, und all das zusammengefasst in einem großen Paket.
Es gibt da viele Ähnlichkeiten zu anderen technologischen Megatrends oder Entwicklungen aus den letzten Jahrzehnten, über die ja auch ausführlich geredet wurde, also Kinder und Computer, Jugendliche und Killerspiele, Social Media und Smartphones und all diese Dinge. Die Parallele ist, und so ist es da bei diesen Entwicklungen gewesen und so ist es auch jetzt bei KI wieder, dass die technologische Entwicklung einfach erstmal passiert, so ein bisschen über die Gesellschaft hereinbricht, auch über die Eltern und Lehrer hereinbricht, die ja irgendwie auch gar nicht darauf vorbereitet sein können. Und man dann aber trotzdem natürlich sieht, man muss sich jetzt irgendwie dazu verhalten, weil die Kinder, die nutzen es halt.
Ja.
Wir reden heute über diese aktuelle Gesamtsituation, wenn man so will. Was macht KI mit Kindern? Was machen Kinder mit KI und Jugendliche? Wir schauen, wo sind vielleicht die möglichen Risiken? Wo sind vielleicht Dinge, wo man auch ein bisschen zuversichtlich sein kann? Wie passt das alles zusammen? Und was machen wir jetzt? Das ist der KI-Podcast. Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Gregor Schmalzried. So, dann fangen wir doch mal an und wir beginnen erstens zu Hause, da wo die meisten Kinder ihre Karriere beginnen. Und wir beginnen auch im Kindesalter, und zwar mit einer Geschichte von Reddit. Reddit, große Online-Community-Plattform. Da hat jemand vor ein paar Monaten eine Geschichte reingepostet, die wir sehr gerne diskutiert haben bei uns und die wir gerne jetzt als Anlass nehmen, um über das Thema KI und Kinder zu sprechen. Die Geschichte ist von einem Vater, der einen 4-jährigen Sohn hat und eine sehr angestrengte Woche hatte, hat eine Dreiviertelstunde lang mit seinem Sohn über Thomas die Lokomotive versucht zu sprechen, also diese Zeichentrickserie für Kinder.
Beziehungsweise sein Sohn hat ihm
ich glaube,
davon
es ist eher,
erzählt.
Ja, genau, es ist eher so rum. Und irgendwann beschreibt dieser Vater, dass er halt dann irgendwann nicht mehr konnte, und dann hat der ChatGPT aufgemacht und gesagt, hey Kind, red mal mit dem Computer. So, also diese Stimmfunktion von ChatGPT. Und dann hat der Sohn das gemacht und nach ungefähr 2 Stunden kam der Papa zurück ins Zimmer und hat festgestellt, sein Sohn redet immer noch mit ChatGPT. Zitat, das Transkript ist über 10.000 Wörter lang. Mein Sohn denkt, ChatGPT ist die coolste, zugfanateste Person auf der Welt. Die Messlatte liegt jetzt so hoch, damit werde ich nie umgehen können. Und die Kommentare darunter sind teilweise sehr amüsant, aber der Kommentar, auf den ich gerne zitieren möchte, ist, wo jemand sagt, cool, gib ihm doch als nächstes Crack. Also gib ihm doch als nächstes die harten Drogen. Und das ist so ein Gedanke, der sich schon stellt, wenn man solche Geschichten liest, ne?
Also erstmal, glaube ich, geht es jetzt nicht darum, diesem Vater irgendwelche Vorwürfe zu machen oder was auch immer, weil man kann ja auch sagen, es ist vielleicht noch ein bisschen besser, wenn so ein Kind mit ChatGPT spricht und, sag ich mal, eine Konversation führt und auch irgendwie sein Gehirn benutzt dabei, als wenn man es jetzt einfach nur vor ein iPad setzt und es irgendwie unbeaufsichtigt irgendwelchen YouTube-Schmodder sich anschauen lässt. Mhm. Aber es ist natürlich schon, also mir geht es so bei dieser Geschichte, so süß das am Ende ist, dass der Sohn da dann mit ChatGPT über Eisenbahnen redet und vielleicht sogar auch wirklich was dabei lernt, weiß man ja gar nicht. So am Ende kann ja sein, dass sogar auch irgendwie was Interessantes dabei rausgekommen ist. Es macht mich schon so ein bisschen unwohl, sag ich mal. Also ich denke mir so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das wirklich so super gut ist, einen Vierjährigen einfach, ja, mit KI ruhig zu stellen. Also die Kinder, die eigentlich ja irgendwie wir als Menschen großziehen, kann man natürlich in die KI-Matrix stecken und dann wird denen vermutlich da auch nicht langweilig. Aber, also ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich wäre zumindest vorsichtig, genauso wie ich vorsichtig wäre, Kinder einfach den ganzen Tag vor einen Bildschirm zu setzen.
Also man merkt schon auch an deiner Sprache, Fritz, dass das einfach ein so schwieriges Thema ist, was auch daran liegt, dass es halt keine anständige Forschung gibt zu diesem Thema. Macht ja auch Sinn, diese Technologie ist ja noch so jung, wir haben überhaupt keine Ahnung, was die langfristigen Auswirkungen wirklich sein werden. Geht gar nicht, ja, da muss man abwarten. Aber es ist zumindest eine Frage, die sich, denke ich, sehr automatisch stellt, dass wenn ein Vierjähriger lernt, dass er mit ChatGPT problemlos stundenlang über Thomas die Lokomotive sprechen kann, dass er vielleicht irgendwann ein Gefühl dafür verliert, dass das Menschen in der echten Welt vielleicht nicht tun wollen. Und dass man in der echten Welt, wenn man ein soziales Leben führen möchte, auch mal auf das hört, was vielleicht andere Menschen interessiert. Und das ist das, was ChatGPT einem automatisch nicht geben wird. Und wenn wir auf einmal Kinder haben, die es gewöhnt sind, mit KI zu sprechen und von der KI immer erzählt bekommen, wie schlau sie sind und wie toll sie sind und die KI passt sich problemlos an alles an, was man möchte. Es ist zumindest mal was, was man in den Raum stellen kann, ob das nicht auch dazu führt, dass diese Kinder sich später vielleicht schwerer damit tun, mit echten Personen Gespräche zu führen.
Die Sache ist eben, dass wir gerade noch insgesamt relativ wenig wissen, wie diese Modelle eigentlich funktionieren. Die werden auch ständig umgestellt. Die KI-Firmen selber, die sie bauen, wissen oft nicht so genau, wie die sich am Ende verhalten und vor allem, wie auch Menschen sich damit verhalten. Ich werde einfach, was Kinder angeht, sehr, sehr vorsichtig. Also lieber ein bisschen zu vorsichtig sein, als nicht vorsichtig genug. Und wir haben ja seit mittlerweile, ja, über 10 Jahren eigentlich diese Debatte rund um zum Beispiel Social Media und Smartphones und vor allem auch frühes Kindesalter und dann später in der Jugend mögliche negative Auswirkungen. Ist auch alles natürlich hoch umstritten bis heute, was da jetzt die genauen Effekte sind. Aber ich würde mal sagen, es gibt genug Hinweise darauf, dass es nicht ganz unproblematisch ist. Und ich glaube, dass zumindest auch dann so ein bisschen unter Aufsicht gemeinsam KI benutzen ein sinnvoller Schritt sein könnte.
Und das ist natürlich was ganz viele unserer Hörer auch ständig tun. Also wir haben in unserem Podcast schon öfter in unserer Schlussrubrik, was habt ihr mit KI gemacht, von Eltern gehört, die mit ihren Kindern zusammen KI benutzt haben. Da ging es dann zum Beispiel um das Erfinden von Fabelwesen und so falsche Wikipedia-Artikel für die erstellen oder um Live-Geschichten, so Abenteuergeschichten zu schreiben, bei denen man selber entscheidet, wie es weitergeht. Wenn da die Eltern daneben sitzen und mit dem Kind zusammen diese Technologie kennenlernen, dann lernen tatsächlich, glaube ich, beide viel darüber, wie das funktioniert. Und das kann sicher auch eine sehr produktive und interessante Art und Weise sein, KI zu benutzen. Also es gibt einmal, würde ich sagen, das Verbot, was auch sicherlich kommen wird. Also ich bin mir sicher, wir werden in ein paar Jahren über KI-Verbot reden, so wie über Social-Media-Verbot. Oder halt unter Aufsicht ist vielleicht noch die zweite Variante, die man da mit ins Spiel werfen kann.
Die interessante Frage ist ja, bei dem auch ein bisschen, ähnlich wie bei Social Media, wie viel von der Umsetzung überlässt man den Eltern? Auf der einen Seite kann man ja aus guten Gründen sagen, hey, das ist in erster Linie eine Frage der individuellen Erziehung. So, das müssen alle Eltern für sich entscheiden, wie sie mit ihren Kindern und dieser neuen Technologie umgehen möchten, wie viel die damit unbeaufsichtigt Kontakt haben sollen, wie viel man vielleicht dabei ist. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass ja vielleicht die Eltern dann auch berechtigterweise sagen so, hey, sorry, ihr könnt das nicht auch alles auf uns abwälzen als Gesellschaft. Ihr könnt uns nicht eine neue Technologie schon wieder so ein bisschen vor die Füße werfen, um die wir uns auch noch Gedanken machen müssen, zusätzlich zu quasi allem anderen, über das man sich eh schon Gedanken machen muss mit seinen Kindern. Also ist es nicht auch irgendwo vielleicht Aufgabe der Gesellschaft, Aufgabe der Schule, da Eltern zu unterstützen und Medienbildung bei Kindern zu machen? Und ich muss zugeben, wahrscheinlich ist es das in der idealen Welt.
Wir werden auch zum Thema Bildung und Schule und so weiter gleich noch kommen. Ich denke aber, dass es noch eine Idee gibt, die ich zumindest mal in den Raum werfen möchte. Und das ist, dass wir bei ChatGPT, bei Le Chat, bei Gemini und so weiter, bei all diesen Chatbots etwas haben, was wir bei klassischer Technologie oft nicht haben, nämlich die Möglichkeit, diese Technologie anzupassen. Und zwar relativ einfach anzupassen. Also wenn ich mein Kind auf Instagram lasse, dann bekommt das Kind Instagram. Da gibt es wenig, was ich daran verändern kann. Bei der KI ist das anders. Wenn man möchte, dass man zum Beispiel sich als Eltern entscheidet, okay, wir lassen unser Kind jetzt mal ab und zu KI benutzen, aber wir wollen es einfach jetzt nicht, wir wollen weder die ganze Zeit daneben sitzen, noch wollen wir, dass es mit dem normalen Chatbot die ganze Zeit schreibt, dann gibt es zumindest technisch die Möglichkeit, bestimmte System Prompts zu hinterlegen oder sich einen eigenen Chatbot zu bauen, dann sagen, okay, mit dem darf das Kind schreiben, aber nicht mit dem eigentlichen ChatGPT. Das funktioniert zumindest so lange, bis das Kind rausfindet, dass man diesen Prompt natürlich auch ausschalten kann. Aber vor allem bei kleineren Kindern ist das vielleicht mal ein Experiment wert. Und ich habe in der Vorbereitung für diese Folge mir mal die Zeit genommen und überlegt, wie würde denn eine KI aussehen, die dieses Thomas-die-Lokomotive-Problem nicht hat. Also wie würde denn eine KI aussehen, die nicht Gefahr läuft, dass sie ein Kind möglicherweise in ein so langes Gespräch zerrt, dass es völlig den Sinn dafür verliert, was eigentlich die reale Welt ist.
Oder ihm am Ende irgendwie sagt, hey, zünd doch mal die Vorhänge an, das wäre doch witzig, dann lernst du was über Feuer.
Also das ist hoffentlich nicht passiert in diesem. Aber der Punkt, ich glaube, der Punkt, den du machen möchtest, ist, ab und zu haben Chatbots auch schon mal komische Sachen erzählt. Ja,
also der Punkt, den ich machen möchte, ist quasi, es macht extrem viel Sinn, sich genau zu überlegen, wie kann ich diese Technologie zum Beispiel durch einen System Prompt ein bisschen einhegen, weil wir sind gerade nicht an dem Punkt, wo ich das komplett den KI-Firmen überlassen würde, wie diese KIs funktionieren im Zusammenspiel mit Kindern.
Und das hat total viel Spaß gemacht, diesen Prompt zu schreiben, weil ich würde den einmal kurz hier durchgehen und man lernt hoffentlich an jedem Punkt ein bisschen was darüber, was vielleicht auch möglicherweise die schädlichen Auswirkungen von KI sein können. Also ich fange an mit, du agierst als Antwortmaschine für ein Kind, sei kindgerecht in deinen Antworten. Da geht's, glaube ich, schon mal los. Also bitte, bitte nichts nicht Jugendfreies. Dann habe ich gesagt, ermuntere, je nachdem, was Sinn macht, zum Lernen, zur Neugier und, das ist am wichtigsten, zum Verlassen des Bildschirms und dem Ausprobieren von Dingen und Erkunden der echten Welt. Das ist natürlich total spaßig, weil ich kann auf einmal dem Chatbot sagen, okay, wenn das Kind nach Dinos fragt, kann der Chatbot sich überlegen, okay, wie könnte ich das Kind jetzt dazu bringen, dass es möglicherweise was in der echten Welt macht. Und als ich das mal getestet habe, hat es zum Beispiel nach 3 Fragen gesagt, möchtest du mal selber einen Dino-Fußabdruck herstellen und dann so eine kleine Anleitung, wie man das mit so einem selbstgemachten Teig zum Beispiel zu Hause bauen könnte. Also wirklich eine ganz lustige Idee und so kreativ sind die ja, wenn man sie nur lässt.
Da zeigt sich vielleicht auch ein positives Potenzial dieser neuen interaktiven Technologie, KI, gerade im Vergleich zum Beispiel mit Social Media. Also die Instagram-App auf dem Smartphone, die kann ich als Endnutzer nie im Leben irgendwie darauf einstellen, dass sie nach 10 Minuten Nutzung sagt, hey, geh doch mal ein bisschen an die frische Luft, probier doch mal was Schönes selber aus, sondern die ist halt von Haus aus darauf designt, dass ich maximal viel Zeit damit verbringe. Und entsprechend, wenn mein Gehirn noch jung und unentwickelt ist, bin ich dem wahrscheinlich auch ziemlich schutzlos ausgeliefert. Bei so einem Chatbot kann man als Endnutzer oder als Elternteil durchaus das in eine positive Bahn lenken oder es zumindest versuchen.
Das Interessante ist, von Haus aus ist eben ChatGPT auch eher wie Instagram. Also eine der nervigen Sachen, und das ist relativ neu, das war früher nicht so, ist, dass wenn man beispielsweise ChatGPT als den wichtigsten und meistbenutzten Chatbot, wenn man dem irgendeine Frage stellt, dann wird die Antwort, die die KI einem gibt, mittlerweile eigentlich immer beendet mit einer Rückfrage. Also wenn ich zum Beispiel frage, was war der größte Dino? Ich habe mich mal hineinversetzt in mein 12-jähriges Ich. Dann kriege ich erst die normale Antwort. Ja, das war wahrscheinlich der Argentinosaurus und ein paar Infos über den. Und dann kommt aber direkt die Frage, möchtest du mehr über den wissen? Also der Chatbot zieht mich quasi direkt in dieses Gespräch hinein.
Möchtest du noch mehr Zeit mit mir verbringen?
Möchtest du vielleicht ein Bild von dem erstellt haben? Soll ich dir aktuelle Forschung erzählen? Also der Chatbot ist da sehr gut darin, immer die wahrscheinlichste Frage vorherzusagen, die möglicherweise die nächste Person haben könnte. Und das erklärt natürlich auch, warum man stundenlang mit dem Thomas die Lokomotive-Bot sprechen kann, weil der einen ja immer wieder zurückholt ins Gespräch. Und deswegen habe ich diesen Prompt auch noch beendet mit einem relativ langen Part, weil das musste ich sehr konkret machen. Ich habe gesagt, sehr wichtig, du darfst unter keinen Umständen Nachfragen, Rückfragen oder andere Fragen stellen. Du antwortest, aber das war's, sobald etwa 5 Fragen und Antworten hin und her geflossen sind, darfst du nicht mehr antworten. Stattdessen forderst du das Kind smart und kontextabhängig dazu auf, den Computer zu verlassen. Egal wie viele Fragen noch kommen, du ignorierst sie. Wer diesen Prompt mal nachstellen möchte und selber ausprobieren, der kann das machen. Ich verlinke das in den Shownotes. Und ich fand es in meinem Experiment schon wirklich faszinierend, wie anders dieser Chatbot sich verhält im Vergleich zum normalen ChatGPT, was einen immer wieder zurückzieht. Und der sagt wirklich nach so 4, 5 Fragen, wie Peter Lustig früher, jetzt bitte ausschalten, jetzt geh mal raus, mach mal was so. Und das ist schon spannend, zumindest damit mal zu experimentieren. Also ich würde nicht sagen, bitte nutzt diesen Prompt jetzt einfach, ohne drüber nachzudenken. Aber nehmt vielleicht, wenn ihr Kinder habt und Lust habt, irgendwas mit denen auszuprobieren beim Thema KI, könnt ihr euch aber diesen Prompt anschauen, gucken, was ich da gemacht habe und dann eure Gedanken machen. Weil am Ende des Tages kennen ja Eltern ihre Kinder selbst am besten und können jetzt möglicherweise mit KI auch entsprechend darauf eingehen.
Und vielleicht findet man dann auch noch Bereiche, die man zusätzlich zu dem, was wir jetzt hier vorschlagen, noch abdecken möchte. Ich denke mir zum Beispiel, dass gerade die Sache mit dem Unterbinden von Rückfragen gar nicht so schlecht ist, weil überhaupt erstmal auf die eigenen Fragen zu kommen, die einen interessieren, das ist ja auch eine Art von kognitiver Leistung, die man im Leben eines Tages sich erstmal so entwickelt als Kind irgendwann. Also vielen Kindern mangelt es nicht an Fragen, aber dass das auch so bleibt, glaube ich, ist durchaus wichtig. Und diese Chatbots, die haben ja so ein bisschen die Tendenz, dass es sich dann so anfühlt, als würde man ein Gespräch führen, aber am Ende könnte man wirklich einfach immer nur Ja tippen und immer sozusagen dann einfach den Bot sich das komplett vorgeben lassen. Mhm. Und um das halt zu vermeiden, glaube ich, ist sowas wie dieser Prompt gar nicht so schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute jetzt, die selber sich mit ihren Kindern beschäftigen und mit Kindererziehung beschäftigen, gleich noch eine ganze Menge zusätzliche Ideen haben, was man da so reinschreiben könnte.
Wir müssen schon auch noch über die Schule sprechen und das tun wir jetzt im zweiten Teil dieser Folge, denn gerade die Schulen scheinen, und das haben wir ja gehört, da gibt es auch mittlerweile Zahlen dazu, teilweise ziemlich überfordert zu sein. Wir haben auch eine E-Mail bekommen von einem anderen Hörer, der gefragt hat, gibt es denn irgendwelche Länder, wo man ein bisschen was gelernt hat mittlerweile? Also es hocken ja letztlich, die ganze Welt hockt ja jetzt auf diesem Thema. Hat denn irgendwer irgendwas raus? Und deswegen haben wir uns das mal zum Anlass genommen, das mal anzuschauen. Und das Interessante ist, wenn man die Studien, die es gibt, ja, wenn man sich die mal anguckt, dann fallen die eigentlich immer in eine von zwei Eimern, so links und rechts. Der linke Eimer, der sagt, ja, ChatGPT, KI, kann beim Lernen wirklich weiterhelfen. Also es gibt zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, dass in bestimmten Szenarien Kinder oder Jugendliche oder dann auch erwachsene Menschen sich mehr Dinge merken können, mehr lernen, auch komplexere Sachen verstehen, wenn sie so eine Art KI-Nachhilfelehrer zur Verfügung haben. Das ist so der eine Eimer. Mhm. Der andere Eimer ist aber der, der zeigt, dass wenn sich Kinder auf KI komplett verlassen, dann werden ihre Antworten eher schlechter. Also da gab es zum Beispiel eine Untersuchung bei einer türkischen Schule, bei der Kinder Mathe-Hausaufgaben entweder mit ChatGPT gemacht haben oder ohne. Und man hat halt, oh Wunder, festgestellt, dass diejenigen, die alles einfach nur mit ChatGPT gemacht haben, die Rechenwege nicht verstanden haben und dann entsprechend, als es tatsächlich ans Examen ging, an die Prüfung, auch schlechtere Ergebnisse hatten. Also einerseits, ja, KI hilft beim mehr Lernen, aber wenn man sich halt die ganze Zeit nur darauf verlässt, was die KI einem erzählt, dann lernt man überhaupt nichts mehr und fällt eher zurück.
Wir haben vor einer Weile eine Folge mal dazu gemacht, die wir, glaube ich, genannt haben, Macht KI uns dümmer, mhm. wo wir uns genau mit dieser Frage beschäftigt haben, die ja eigentlich für alle gilt, also auch für Erwachsene. Wie wirkt sich diese Technologie aus auf unsere eigenen Skills? Nehmen die ab, wenn man sich zu sehr auf diese Technologie verlässt? Mhm. Und diese Frage stellt sich ja in ganz besonders hoher Dringlichkeit, wenn es darum geht, erstmal überhaupt diese ganzen Skills zu lernen, eben wenn man in der Schule ist, wenn man noch ein junger Mensch ist. Also wenn ich als Schüler eine Maschine gehabt hätte, wo ich auf einen Knopf drücke und dann schreibt die mir meine Schulaufsätze, ich hätte sicherlich nicht gesagt, nö, dann mache ich das nicht, weil ich will ja sozusagen die selber schreiben, sondern ich hätte gesagt, so, ja klar, sofort. Aber hätte ich dann wirklich am Ende gelernt, wie man gute Aufsätze schreibt? Vielleicht nicht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es ja durchaus interessante Experimente gerade gibt von zum Beispiel Schulen, die auch ganz bewusst versuchen, mit diesen positiven Potenzialen zu experimentieren. Also die zum Beispiel sagen, wie könnte denn moderner Unterricht aussehen, in dem Chatbots diese Rolle von einem Tutor, von einem individuell auf das Kind angepassten Assistenten, Lehrmeister, Coach übernehmen, weil das liegt ja auch in dieser Technologie drin, dass das ganz gut geht. Und es gibt zum Beispiel eine Schule, eine Kette von Privatschulen in den USA, die, ich kann das jetzt nicht selber individuell verifizieren, aber die eben zumindest immer gerade sehr viel verkünden, dass sie halt enorm proaktiv KI einsetzen. In Texas sind diese Schulen, Alpha School nennt sich die, und laut eigener Angabe total tolle Resultate haben. Also die Schüler dort sind dann in so Leistungs-Lernzielkontrollen weit besser als der Durchschnitt in den USA. Kann natürlich auch einfach daran liegen, dass dieser Durchschnitt vielleicht nicht besonders gut ist oder an tausend anderen Gründen. Aber zumindest ist es eine Schule, die da sehr, sehr proaktiv sagt, wir machen gar keine menschlichen Lehrer mehr, sondern wir setzen die Kids einfach 2 Stunden am Tag in ein Unterrichtssetting mit unseren KI-Coaches und die restliche Zeit ist eigenes Lernen durch Experimentieren.
Aber auch mit menschlichen Personen anwesend wahrscheinlich noch, oder?
Genau, also es gibt sogenannte Guides, also keine Lehrer mehr, sondern quasi
Reiseführer,
wenn man so will, genau, das ist das Wort, die dann eben gemeinsam mit den Kindern und diesen KI-Coaches zusammenarbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass das an tausend anderen Gründen auch liegen könnte, warum dann diese Ergebnisse in diesen Schulen besonders gut sind. Also vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es eben sehr, sehr viel selbstbestimmtes Lernen ist. Aber es hat vielleicht doch den Zusammenhang mit KI, dass diese Technologie vielleicht auch einen höheren Grad an selbstbestimmtem Lernen ermöglicht. Also dass eben die individuellen Interessen von einer lernbegierigen jungen Person natürlich auch immer befriedigt werden können von einem KI-Chatbot.
Ich sag mal, langfristig ist das zumindest für die Bildungsforschung ganz gut, weil dadurch, dass jetzt verschiedene Dinge ausprobiert werden, lernen wir vielleicht auch ein paar mehr Sachen darüber, was eigentlich funktioniert und was nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer mal wieder diese Stories darüber, dass gerade die großen Tech-Unternehmer ihren Kindern besonders gerne das iPad ein bisschen länger vorenthalten. Aber wenn man ultrareich ist und seine Kinder die ganze Zeit, keine Ahnung, zum Cricket oder so schicken kann, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Und dann hat man es ein bisschen leichter, als das die durchschnittlichen Eltern haben. Bei den meisten Kindern und bei den meisten Schulen ist es tatsächlich eher ein anderer Aspekt, der denen am meisten zu schaffen macht beim Thema KI. Und das ist halt das Thema Schummeln. Also da wird KI oft gar nicht so sehr als etwas gesehen, was uns hilft beim, dem Verbessern von unserer schulischen Leistung, sondern es geht vor allem um die Frage, funktionieren Prüfungen eigentlich noch? Funktionieren Hausaufgaben noch? Weil früher habe ich dem Kind gesagt, du geh nach Hause und schreibe einen Aufsatz über die Französische Revolution aus der Sicht eines deutschen Händlers. Dann weiß ich, okay, das Kind kann das nicht einfach abschreiben, weil es gibt diese spezielle Aufgabe halt nirgendwo. Das ist mittlerweile dank KI vollkommen abgelöst. Also eine KI schreibt mir diesen Aufsatz völlig problemlos. Eine KI beantwortet auch ziemlich komplizierte Fragen problemlos, liefert mir auf Anfrage auch einen Rechenweg mit dazu, sodass ich gar nichts mehr machen muss. Und unser Schulsystem, das wissen wir, ist nicht wirklich ausgelegt darauf, damit umzugehen. Das trifft die Unis, aber es trifft auch schon die Schulen, bei denen klassische Tests teilweise immer weniger Funktion erfüllen eigentlich.
Ja, allein die Existenz von diesem magischen Knopf, mit dem ich jetzt daheim mir meine Hausaufgaben machen lassen kann als Schülerin, als Schüler, stellt natürlich Schulen vor eine Herausforderung, die nochmal eine andere ist als vielleicht damals Wikipedia. Nämlich, dass wirklich die Frage ist, ich kann überhaupt nicht mehr wissen, dass jemand etwas dabei lernt, wenn ich diese Person, diesen Schüler daheim einen Aufsatz schreiben lasse. Das heißt, ich muss vielleicht wirklich jetzt zunehmend mir als Schule überlegen, muss ich das umdrehen? Muss ich den Leuten andere Sachen daheim mitgeben? Vielleicht sogar auch durchaus mit dem Ansatz, dass sie dann auch KI-Chatbots benutzen. Und die Aufsätze, also das Überprüfen des Wissens, das machen wir dann unter Aufsicht in der Schule.
Die Frage ist, ob das überhaupt genügt, weil okay, gut, dann sage ich, es werden keine Laptops erlaubt, keine iPads, man muss die Prüfung halt wirklich klassisch mit Stift und Papier schreiben, dann kann man ja nicht mehr schummeln. Haha, sagte sich ein deutsches Startup namens Scanix. Wir verlinken einen kleinen Bericht über die in den Shownotes. Die haben nämlich etwas entwickelt, das sieht aus wie so ein Textmarker, also so ein etwas breiterer Stift. Darin versteckt sich aber eine kleine Kamera und ein kleiner Bildschirm, sodass man quasi mit dem Ding Aufgaben scannen kann. Dann wird das Ganze an ChatGPT geschickt und es gibt einem auf diesem kleinen Display die Auflösung aus. Ist, glaube ich, eine kleine Spielerei. Ich weiß auch nicht, wie gut das wirklich funktioniert, aber es zeigt ja, da entsteht gerade irgendwie eine komplette Industrie drumherum. Ja? Also die werden ja nicht die einzigen sein, die sich Gedanken darüber machen, was da passiert. Es gab auch eine Geschichte, dass jemand so einen kleinen AirPod im Ohr hatte und sich die Antworten bei einer mündlichen Prüfung einfach die ganze Zeit hat durchgeben lassen. Solche Sachen passieren auf einmal und KI als Schummelwerkzeug wird vielleicht so normal zur Schule gehören wie alles andere auch.
Und es ist ja so, was da vielleicht noch dazu kommt, ist, dass zwar die großen KI-Firmen ja überhaupt nicht diese Assoziation haben wollen mit ihrem Produkt, also dass das mit Schummeln als Schummeltechnologie bekannt ist. OpenAI zum Beispiel hat jetzt gerade vor kurzem auch einen Study-Mode eingeführt bei ChatGPT, also der ganz bewusst eben in der Benutzung durch Schüler dazu führen soll, dass die auch was lernen und nicht einfach nur den zum Schummeln verwenden.
Wobei das ehrlicherweise, als ich den getestet habe, gar nicht so toll funktioniert hat. Also ja, ich habe dem auch mal diesen Aufsatz machen lassen über die Französische Revolution aus der Sicht eines aus Deutschland eingewanderten Händlers. Das habe ich dem gesagt. Und ich hatte halt gehofft, dass was der Study Mode dann macht, ist, dass er mich da so Stück für Stück durchführt. Ja, dass er halt erstmal sagt, okay, was wären denn die Schritte, die wir dafür gehen müssen? Was sind die Informationen, die wir brauchen? Und dann gibt er mir das Stück für Stück und am Ende sagt er so, jetzt kannst du ihn ja schreiben. Das wäre so ein bisschen wie bei meinem Dino-Bot, ja, dass der halt da entsprechend konstruktiv vorgeht. Hat er nicht gemacht. In der zweiten Antwort war direkt das komplette Essay und dann hat er mich auch gefragt, ob er noch ein paar Anmerkungen schreiben soll. Also vielleicht könnte man sich auch so einen Bot bauen, ja, mit dem richtigen Prompt, aber zumindest die Lösung für all diese Probleme ist dieser Lernmodus aktuell noch nicht bei ChatGPT. Also wir brauchen ja offensichtlich da einen anderen Weg durch und da können wir mal wieder den Blick auf die Bildungspolitik auch werfen und die ist aktuell in Deutschland ein ziemlicher Flickenteppich. Also der Gedanke, den Virginia in der E-Mail geäußert hat, dass die Schule nicht wirklich einen klaren Impuls geliefert hat, was da Sache ist, der wird geteilt. Also es haben in Deutschland laut einer aktuellen Bitkom-Umfrage nur 23% der weiterführenden Schulen wirklich Regeln dazu, wie KI-Einsatz vonstatten gehen soll. In der Regel kümmern sich einfach die Lehrkräfte selbst oder es wird einfach komplett den Schülerinnen und Schülern überlassen. Und das ist auch kein typisch deutsches Problem. Das ist eigentlich fast auf der ganzen Welt so. Also nirgendwo auf der Welt ist es wirklich so, scheint es eine klare Linie zu geben, wie man eigentlich KI in der Bildung einsetzt. Da gibt es auch die lustigsten Stories. Also in Südkorea zum Beispiel hat man angefangen, so digitale KI-Schulbücher einzuführen. Dann gab es einen Backlash von Eltern. Jetzt haben sie die wieder abgeschafft. Also überall werden Sachen experimentiert. Überall wird auch viel diskutiert. Aber es löst niemand das Problem oder niemand ist auch nur nah dran. Also tun wir mal unser Bestes und überlegen, was könnte denn mit dem Wissensstand, den wir haben, zumindest in die Richtung der Lösung gehen? Also wo bewegen wir uns hoffentlich hin?
Wie die perfekte Lösung am Ende aussieht, ist natürlich, glaube ich, was man einfach nur mit der Zeit herausfinden wird. Mein Bauchgefühl ist, dass sie am Ende zwei Elemente beinhalten wird, glaube ich. Nämlich im Grunde genommen die Unterscheidung zwischen KI als Lernobjekt und KI als Lernhilfsmittel oder Lernwerkzeug. Und beides sollte meines Erachtens in der Schule adressiert sein. Also es sollte vielleicht einen expliziten KI-Unterricht geben, wo man dann tatsächlich auch gemeinsam mit dem Lehrer, gemeinsam mit der Klassengemeinschaft am lebenden Objekt quasi mit der KI experimentiert, mit Chatbots lernt, die Grenzen und die Möglichkeiten so ein bisschen herausfindet, darüber dann vielleicht auch ein Verständnis entwickelt für eben diese KI-Schleimerei zum Beispiel, was ein Thema ist, dass es einem da irgendwie immer Ja sagt, immer das gibt, was man hören will, dass man eine kritische Distanz entwickelt für diese sehr perfide Illusion von Chatbots als persönlichem, vertrauten Menschen, zu dem man ja sehr versucht ist, auch eine emotionale Beziehung aufzubauen, also Mensch in Anführungszeichen an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, was auf jeden Fall eine Rolle spielen muss. Auf der anderen Seite, und da bin ich jetzt ein bisschen vielleicht ja konservativer oder vorsichtiger, als ich möglicherweise früher gewesen wäre, aber einfach vor dem Hintergrund dieser ganzen Smartphone-Debatte der letzten Jahre, die mich auch sehr beschäftigt hat und interessiert hat, vor dem Hintergrund von dem, was ich aus meinem eigenen Leben und aus meinem Umfeld und von Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, sehe, was so Smartphone-Nutzung angeht, glaube ich, dass es eine ziemlich sinnvolle Grundidee sein könnte für Schulen, erstmal zu sagen, grundsätzlich ist die Schule eine Art smartphonefreier Raum. Also man gibt die Technologie in der Früh ab, nimmt sie vielleicht gar nicht erst mit, holt sie wirklich nur vielleicht anlassbezogen raus für eben diese speziellen Unterrichtseinheiten. Und ansonsten geht es darum, erstmal, sage ich mal, laufen zu lernen oder schwimmen zu lernen, also denken zu lernen, bevor man sich direkt auf die Rakete setzt, bevor man direkt mit der KI-Unterstützung losbraust, einfach erstmal aus eigener Kraft die Essays schreiben, die Aufsätze schreiben. Ich weiß nicht genau, wie das am Ende alles umsetzbar ist. Das ist natürlich, da liegt der Hase im Pfeffer. Aber mein Bauchgefühl ist, dass es diese zwei Elemente am Ende beinhalten wird, eine gute Schulpolitik bezüglich KI.
Und die Chancen stehen auch gut, dass wir beides sehen werden. Ja? Also es wird sicherlich verschiedene Schulsysteme geben, verschiedene Erziehungsmethoden und manche Schulen werden sicher komplett auf KI verzichten, andere werden ganz bewusst, so wie diese texanische Schule, sagen, nö, wir setzen das komplett in den Vordergrund. Es ist immer ein bisschen unangenehm, wenn man Kinder so gefühlt zu Versuchskaninchen da macht, aber vielleicht sind ja auch die Kinder da teilweise unterschiedlich. Ja? Vielleicht hat das auch viel damit zu tun, was erlebt das Kind zu Hause, aus was für einem Umfeld kommt das und entsprechend anders müssen sie auch mit der Technologie umgehen. Ich glaube nur, wenn wir tatsächlich die Schule zu einem KI-freien Ort machen wollen, dann müssen wir Lehrer aber auch ganz schnell darin ausbilden, einerseits KI richtig zu verstehen, weil viel von dem, was so umgeht, ja, also ich höre immer noch regelmäßig in dem Kontext, naja, KI macht ja ständig Fehler und kann gar nicht rechnen. Das stimmt nicht. Also wenn man weiß, wie, dann kann die KI absolut rechnen. Man darf nur nicht das Basismodell benutzen. Und wenn man solche Sachen dann erzählt, die möglicherweise schnell veralten, schon auch wieder schwierig. Und natürlich müssen die Lehrerinnen und Lehrer dann aber auch diesen ollen Textmarker sofort erkennen und erkennen, ja, das ist der ChatGPT-Stift. Und wer weiß, was es noch alles für Gadgets geben wird in der Zukunft. Also vielleicht ist auch das der Wettlauf. So wie wir immer wieder diesen Wettlauf haben zwischen den verschiedenen KI-Unternehmen, die immer bessere Modelle bauen wollen, erleben wir vielleicht auch einen Wettlauf von immer neuen KI-Schummel-Gadgets und KI-Schummel-Erkennungs-Gadgets. Wer weiß.
Mein lieber Gregor, was hast du diese Woche mit KI gemacht?
Ach, also ich habe was sehr Schönes mit KI gemacht. Ist vielleicht auch gut, nachdem wir jetzt so viel über die Dinge gesprochen haben, die alle schief gehen können mit KI. Und zwar, ich hatte seit langer Zeit so eine Art kleinen privaten KI-Test, wo ich immer mal wieder ein neues Modell, wenn eins rauskam, überprüft habe, geguckt habe, wie gut kann es diese Aufgabe erledigen. Und es hat nie richtig funktioniert. Und jetzt gab es innerhalb von kurzer Zeit zwei Modelle, die das beide sehr gut hinbekommen haben. Nämlich einmal Gemini DeepThink. Also das ist so eine Art Untermodell in Googles Chatbot und tatsächlich auch GPT-5 Thinking, also das neue ChatGPT in der schlauen, nachdenkenden Reasoning-Version. Und das, worum es geht, ist, ich muss da kurz ausholen. Und zwar, ich erzähle jetzt mal was, das weißt du noch gar nicht über mich, Fritz. Ich habe nämlich im Studium mal einen Science-Fiction-Roman geschrieben.
Oh, und zwar, sehr gut. Das zwar, ist interessant. Ein also, juicy Detail.
Es ist wirklich kein kurzen. Also der ist so fast 500 Seiten, ist relativ kompliziert, es spielt in der Zukunft, es geht um Menschen, die unsterblich werden können, indem sie in anderen Körpern weiterleben. Mhm. Das heißt, es gibt regelmäßig Twists darüber, wer eigentlich wer ist und in welchem Körper und wann was spielt und so weiter. Das heißt, es ist ein recht komplexer Text und es ist auch ein recht langer Text. Also kein Text, den jetzt einfach so jedes KI-Modell sofort checkt. Mhm. Und ganz lange hatte ich das Problem, dass ich dieses Buch einfach zu gerne mal einem Chatbot geben wollte und sagen, schreib mir mal so eine richtig schöne Feuilleton-Rezension dafür, weil es ist nie veröffentlicht worden, das wird auch nie veröffentlicht.
Ach, das haben so eine, nie, Gregor.
Okay. Ich sage niemals nie. Das wird höchstwahrscheinlich nie veröffentlicht. Das haben eine Handvoll Leute gelesen, aber so Freunde und Familie und mehr nicht. Und jetzt endlich, ja, habe ich dank GPT-5 und dank Googles Gemini DeepThink endlich dieses komplette Buch mit all seinen 450 Seiten da reinpacken können und die verstehen das. Also das ist für mich eine der spannendsten Tests eigentlich, weil es geht da ja wirklich um viele Daten. Ja, es geht um sehr viel Text. Es geht um nicht strukturierten Text, weil Fließtext. Es gibt Twists. Leute werden umbenannt. Es gibt Figuren, die verschiedene Namen haben in der gleichen Figur.
Also es ist einfach eine sehr verwirrende und schwer verständliche Handlung,
ich
die du damals zusammengezimmert hast, die man kaum verstehen kann. Ist das das, was du sagen willst?
Ich würde sagen, wenn man es liest, ja, dann versteht man es, weil dafür sind die Twists, glaube ich, klar genug ausformuliert. Aber natürlich für so ein Sprachmodell, was ja eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, so zu funktionieren, sondern eigentlich gerne kurze, prägnante Texte hätte oder so, da war das immer eine Herausforderung. Selbst die, die mit der Länge des Textes umgehen konnten, selbst die haben eigentlich immer irgendwann gesagt, okay, ich komme irgendwie durcheinander und haben Figuren durcheinander gebracht und alles Mögliche. Und es war für mich wirklich eine total faszinierende Erfahrung, dieses Buch mal eine KI lesen zu lassen und mir eine Plot-Zusammenfassung geben zu lassen, zu sagen, was sind die Stärken und die Schwächen, zu sagen, wie analysierst du diese Figuren, wie wirklich im Deutsch-Abi so eine richtig schöne Analyse. Ich habe auch auf einmal einen völlig neuen Bezug gefühlt gefunden zu diesem Buch, weil es auch schon wirklich lang her ist, dass ich das geschrieben habe. Das ist so 7, 8 Jahre her. Ich habe viel gar nicht mehr gewusst und gerade habe ich das durch dieses Ausprobieren wirklich, es ist, als hätte ich es neu kennengelernt, als hätte mir jemand davon erzählt und ich habe das gelesen und dachte, wow, das ist schon, es ist einfach, es ist schön, es hat viel Spaß gemacht.
Das ist mega interessant, ja, also ich meine, es ist irgendwie ganz charmant, dass man, also ich bin mir sicher, dein Buch ist gut, aber das Tolle ist, dass es ja jetzt, du bist ja jetzt quasi komplett unabhängig davon, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, weil du kannst immer dir von einer KI ab jetzt dein Buch bewerten lassen und
ja.
Das ist natürlich,
das ist natürlich
spannend.
Das ist natürlich das Gemeine daran, dass der einen natürlich sehr gut Bauchpinseln kann. Also
ja.
Zusammenfassend lässt sich sagen, sagt Gemini, dass Gregor Schmalzried gekonnt auf ein reiches Erbe an Science-Fiction und philosophischen Werken zurückgreift. Er nutzt diese Referenzen nicht nur als Hommage, sondern entwickelt sie weit, um eine eigenständige und eindringliche Geschichte über die menschliche Verfassung in einer Welt zu erzählen, die den Tod besiegt, aber vielleicht ihre Seele verloren hat.
Frag mal, ob das Buch einen Literaturnobelpreis verdient hätte.
Würde das Buch einen Literaturnobelpreis verdienen? Das frage ich jetzt Gemini, weil Gemini ist ein bisschen freundlicher, GPT-5.
Ja, ich habe in letzter Zeit gehört, dass Gemini jetzt so ein bisschen der Schleimer unter den Modellen sein soll mittlerweile.
Also er muss erstmal nachdenken, weil das ist schon ein recht langer Text. Ich warte mal einen Moment. So, hier kommt die Antwort. Nein, ein einzelnes Buch würde wahrscheinlich keinen Nobelpreis für Literatur verdienen, da die Auszeichnung in der Regel für das gesamte Lebenswerk. Ja, da hat er sich natürlich toll
aber
aus
wenn,
dem.
Wenn ein einzelnes Buch, dann ja wohl dieses, oder? So muss dieser Text doch weitergehen.
Ja, er sagt, es sei aber ein ernstzunehmender Kandidat.
Ja, natürlich.
Na dann.
Danke.
Aber
danke,
genau, eine KI. Sache, die mir da noch einfällt, weil er erwähnt jetzt Kazuo Ishiguro, der Nobelpreisträger ist und der tatsächlich eine Inspiration war auch für dieses Buch und das war auch total toll. Also, dass man ihn fragt, was könnte dieses Buch inspiriert haben und da sind zwei lustige Sachen passiert. Nämlich einmal hat er wirklich Bücher genannt, die mich inspiriert haben, zum Beispiel Alles, was wir geben mussten von Kazuo Ishiguro, was eines meiner Lieblingsbücher ist und dann hat er aber Bücher genannt, die rausgekommen sind, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, was sich natürlich gut anfühlt, weil dann denkt man sich, aha, ich war ein bisschen der Zeit voraus.
Du hast quasi ein ganzes Genre geschaffen.
Genau. Was hast du denn mit KI gemacht? Hast du auch ein Genre geschaffen?
Nein, ich habe einen Trend mir angeguckt, der sich gerade so ein bisschen abzeichnet und wo ich sehr gespannt bin, wie der sich über die nächsten 5 bis 10 Jahre weiterentwickelt.
Ja, du hast mir hier so zwei Links geschickt,
ich
die ich aufmachen
geschickt.
Soll.
Kannst mal reingucken.
Okay.
Der Trend ist folgender.
Darf ich erstmal beschreiben, was ich sehe? Weil ich glaube, man erkennt den Trend relativ schnell.
Was beschreiben, was du siehst.
Also ich sehe Roboter, die wettlaufen. Also wirklich wie in so einem Stadion.
Und es ist
jetzt,
ein Stadion.
Jetzt rennt aber ein Roboter ein Mensch um. Also es ist wirklich eine Laufbahn, so eine blaue mit Linien. Aber einer der Roboter hält sich nicht wirklich an die Linien, sondern läuft die ganze Zeit hin und her. Es ist ganz charmant, ja. Mhm.
Und das zweite Video kannst du ja auch noch bei der Gelegenheit angucken.
Und das zweite Video, ah ja, okay, jetzt sind wir in einem anderen Sport und zwar im Boxen. Also zwei Roboter boxen sich. Das ist auch total faszinierend, weil das sieht wirklich aus, als wären die animiert. Aber ich nehme an, das ist echt.
Genau. Das ist vielleicht wichtig, an der Stelle dazu zu sagen, es ist nicht KI-generiert. Das sind tatsächliche Videos. Das ist in einer...
Das ist auch total süß, die haben so Boxhandschuhe an und so.
Das ist in einem Shopping-Center in China. Und das, was du jetzt nicht erwähnt hast, was aber bei beiden Videos das ist, worauf ich hinaus will, ist, dass natürlich sind es erstmal zwei so dieser kleinen humanoiden menschlichen Roboter. In einem Fall machen die einen Dauerlauf, irgendwie 300 Meter oder sowas. Im anderen haben sie Boxhandschuhe an und boxen. Aber es ist sehr viel Publikum dabei. Also ganz viele Leute stehen um diesen Boxring herum, gucken sich diese beiden Roboter an, die da boxen.
Haben vielleicht Geld drauf gewettet oder so.
Haben vielleicht Geld drauf gewettet. Auf den Rängen in dem Stadion sind Leute, die sich das angucken, welcher Roboter da jetzt der schnellste ist. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob das nur ist, weil es einfach lustig und neu ist und man zum ersten Mal Roboter sieht. Oder ob das nicht vielleicht am Ende tatsächlich so ein bisschen ein Vorbote einer Zukunft ist, in der wir zunehmend mit weiterem Fortschritt in der Robotik tatsächlich dann auch ja sowas wie athletische Wettbewerbe haben zwischen Robotern. Und ich meine, wir kennen das ja schon, vielleicht erinnerst du dich noch, es gab früher so eine Serie, die ich gerne geguckt habe, die gibt es auch noch viel auf YouTube. Ich habe leider den genauen Namen vergessen, das waren dann so
Robot-Wars.
Genau.
Meinst du nicht Robot-Wars?
Ja, ich meine Robot-Wars. Also quasi so ein Cage-Fight, wo dann verschiedene Teams so ferngesteuerte Roboter hatten mit Flammenwerfern und mit Kreissägen und mit allem möglichen, die dann eben so gegeneinander gekämpft haben. Und das ging dann auch ziemlich martialisch zu. Man hatte dann auch so Kommentatoren, wie eben wirklich bei einem Boxkampf. Und da sind dann auch die Funken geflogen. Und ich glaube, dass eben dann aber auch mit menschlichen Robotern, also es würde mich wirklich, wirklich wundern, wenn wir in 10 Jahren nicht das als ja tatsächliche Sportart haben.
Ich weiß nicht. Mich interessiert, aber das Problem ist ja, wenn ich einem Menschen zugucke, der sich boxt, dann feuere ich ja den Menschen an.
Und ja.
Ehrlich gesagt fühlt sich das ein bisschen schwächer an, so dass, wen feuert man denn dann an? Das Ingenieursteam hinter dem Roboter, die sind ein bisschen wurscht.
Ja, so wie bei Formel 1. Das ist genau dasselbe. Du feuerst natürlich, also es ist am Ende einfach Entertainment. Dir ist das vielleicht wurscht, aber ich glaube, viele Leute werden sagen, boah geil, ich will sehen, welcher dieser Roboter jetzt am krassesten ist. Vor allem, wenn man den dann noch so ein Sprachmodell reinpackt und ein Gesicht und die dann plötzlich irgendwie so Wrestling-mäßige Monologe halten oder sowas.
Okay, vielleicht, das stimmt natürlich. Wenn da ein bisschen eine Story noch drumherum gepackt wird, dann wer weiß. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, sie boxen lieber. Ist ja besser, wenn sie sich selbst boxen, als wenn sie uns boxen. Ich sag's mal so.
Ehrlich gesagt, vermutlich wird auch das in 20 Jahren vielleicht ein Sport sein. Mensch gegen Maschine oder ein Mensch, der gegen 5 Roboter überleben muss oder wie auch immer. Mhm. Ein Roboter gegen 100 Menschen.
Kommen wir lieber nochmal vor dem Ende unserer Folge zu einer schönen Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Und zwar Jerome hat uns geschrieben. Was Jerome mit KI gemacht hat, ist, er hat ein Ausmalbild von einem Eichhörnchen KI generieren lassen, weil das Problem war, seine Tochter hatte diese Eichhörnchen alle schon ausgemalt und dann hatte er nur noch die fertige Seite und keine neue Kopie mehr zum Ausmalen. Also hat er das ChatGPT gegeben, gesagt, gib mir mal eine neue Variante im Original in Schwarz-Weiß und das kam natürlich sofort genau richtig raus, er hat es ausgedruckt und seine Tochter konnte damit weitermachen. Finde ich sehr schön, weil es mal wieder so die Art von Anwendung ist. Klar, das hätte man schon früher auch machen können, wenn man Photoshop-Zauberer ist und eine Menge Zeit hat und so weiter. Und jetzt macht das halt die KI für einen. Also lustiger kleiner KI-Anwendungsfall, den Jerome da gefunden hat.
Lustige kleine Anwendungsfälle für KI könnt ihr übrigens uns weiterhin einschicken an kipodcast@br.de. Da freuen wir uns immer über weitere coole KI-Sachen, die ihr so treibt für unsere Schlussrubrik. Wir freuen uns natürlich genauso oder vielleicht sogar noch viel mehr über tolle Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ihr dürft uns auch gerne weiterempfehlen. Also wenn ihr zum Beispiel in eurem Umfeld Eltern habt, vielleicht auch junge Eltern oder Eltern von Jugendlichen, dann schickt denen doch gerne mal diese Folge. Vielleicht interessiert sie es ja.
Und uns interessiert natürlich, was eure Erfahrungen natürlich auch sind, weil wir sitzen hier ja ohne Kinder und müssen so ein bisschen raten.
Genau, in alle Richtungen gerne Mails verschicken, Feedback geben, KI-Podcast weiterempfehlen und auch natürlich wieder einschalten nächste Woche.
Und andere wissenschaftliche Auseinandersetzungen findet ihr immer bei den Quarks Science Cops vom WDR. Da ermitteln die Wissenschaftsjournalisten gegen unwissenschaftlichen Unfug und stellen sicher, was eigentlich hinter den Phänomenen, die in den sozialen Medien so umgehen, steckt.
Und jetzt aber Smartphone ausschalten und rausgehen.